Sie gewöhnten sich bereits an den Planeten, an sein stets gleichbleibendes Wüstengesicht mit den verschwindend kleinen Schatten der unnatürlich hellen Wolken, die immer auseinander zu fließen schienen und zwischen denen auch tagsüber die lichtstarken Sterne hindurchschimmerten, an den knirschenden Sand, der den Rädern und den Fußsohlen auswich, an die träge rote Sonne, deren Strahlen den Körper unvergleichlich zarter berühren als die der irdischen, so dass man, wenn man ihr den Rücken zuwandte, statt der Wärme nur ihre stumme Anwesenheit spürte. Morgens zogen die Arbeitsgruppen aus, jede in ihre Richtung. Die Energoboter verschwanden, wie plumpe Kähne schaukelnd, zwischen den Dünen. Die Staubwolke legte sich und die beim unbesiegbaren zurückbleibenden Männer rätselten, was es wohl zu essen geben werde, unterhielten sich über das, was der Bootsmann, der Radarbeobachter, zu seinen Kollegen von den Nachrichtentechnikern gesagt hatte, oder versuchten sich an den Namen des Kurspiloten zu erinnern, der 6 Jahre zuvor bei einem Unfall auf dem Navigationssatelliten Terra 5 ein Bein verloren hatte. So schwatzend vertrieben sie sich die Zeit, saßen auf leeren Kanistern unter einer Rakete, deren Schatten wie der Zeiger einer gigantischen Sonnenuhr kreiste und zugleich immer länger wurde, bis er an den Ring der Energoboter stieß. Da erhoben sie sich und hielten Ausschau nach den anderen. Diese kehrten erschöpft und hungrig zurück, und mit einmal erlosch die Spannkraft, die die Arbeit in den Metalltrümmern der Stadt ihnen verliehen hatte. Ja, selbst die Condor-Gruppe brachte schon nach einer Woche keine sensationellen Neuigkeiten mehr mit, die darin bestanden hatten, dass sie eine der geborgenen Leichen hatte identifizieren können. Und die Funde, die in den ersten Tagen noch Wahrzeichen des Grauens gewesen waren, wurden sorgsam verpackt. Wie sollte man die gewissenhafte Einlagerung aller unversehrten menschlichen Überreste in hermetisch verschlossenen Behältern, die ins tiefste Innere des Raumschiffs wanderten, sonst bezeichnen? Rohan hätte es niemals für möglich gehalten, doch er benahm sich bereits nach einer Woche ebenso wie die anderen. Und nur manchmal, wenn er allein war, fragte er sich, wozu er eigentlich hier sei. Und dann spürte er, dass die ganze Arbeit, die emsige Geschäftigkeit, der komplizierte Ablauf der Forschungsarbeiten, Durchleuchtung, Probenentnahmen, Gesteinsbohrung, erschwert durch die 3. Alarmstufe, durch das Öffnen und Schließen der Kraftfelder, durch die Laserwaffen mit ihren genau berechneten Feuerbereichen, durch die dauernde optischen Kontrollen, die ständigen Berechnungen, die Mehrkanalverbindung, dass all das ein einziger großer Selbstbetrug war. Dass sie im Grunde nur auf ein neues Ereignis, ein neues Unglück warteten und lediglich taten, als wäre es nicht so. Anfangs drängten sich die Leute morgens vor dem Lazarett des Unbesiegbaren, um Neues über Kärtelin zu erfahren. Es schien ihnen nicht so sehr das Opfer eines geheimnisvollen Überfalls, als vielmehr ein menschenunähnliches Wesen, ein Ungeheuer, das sich von ihnen allen unterschied. Gerade als glaubten sie an fantastische Märchen und wären überzeugt, unbekannte feindliche Mächte des Planeten hätten einen Menschen, einen von ihnen, in ein Monstrum zu verwandeln vermocht. In Wirklichkeit war er jedoch nur ein Krüppel. Im Übrigen stellt sich heraus, dass sein Verstand, unbenutzt wie der eines Neugeborenen und ebenso leer, die Kenntnisse, die ihm die Ärzte vermittelten, aufnahm und allmählich lernte er zu sprechen, genau wie ein kleines Kind. Aus dem Lazarett drang nun nicht mehr jenes jeglichen menschlichen lautes unähnliche Winseln, dieses sinnlose Säuglingsgreien, das so furchtbar gewesen war, weil die Kehle eines erwachsenen Mannes es ausgestoßen hatte. Eine Woche später formte Kätlin die ersten Silben und erkannte bereits die Ärzte, obwohl er ihre Namen nicht aussprechen konnte. Mit Beginn der 2. Woche ließ das Interesse an ihm merklich nach, vor allem als die Ärzte erklärten, er wäre über die Umstände des Unfalls nichts sagen können, selbst dann nicht, wenn er in den Normalzustand zurückgekehrt wäre oder vielmehr eine sonderbare, aber notwendige Geisteserziehung erfolgreich beenden sollte. Die Arbeiten wurden indes fortgeführt. Stadtpläne und Details über die Konstruktion der Strauchpyramiden häuften sich, obwohl ihre Bestimmung nach wie vor dunkel blieb. Der Astrogator der Ansicht war, weitere Untersuchungen des Kondors brächten nichts ein, wurden sie unterbrochen. Das Raumschiff selbst musste aufgegeben werden, weil die Reparatur der Außenhaut die Möglichkeiten der Ingenieure überstieg, zumal da viel dringlichere Arbeiten zu erledigen waren. So schafften sie nur eine große Anzahl Energoboote, Transporter, Geländefahrzeuge und Apparaturen zu Unbesiegbaren. Das Wrack hingegen, das das Schiff nach einer so gründlichen Räumung geworden war, machten sie dicht und trösteten sich damit, dass sie selbst oder eine der nächsten Expeditionen den Kreuzer auf jeden Fall in seinen Mutterhafen zurückbringen würden. Darauf setzte Horbach die Condor-Gruppe im Norden ein. Unter dem Kommandant Regnars schloss sich die Kellenges-Gruppe an. Rohan selbst war jetzt Hauptkoordinator aller Forschungsarbeiten und verließ die nähere Umgebung des Unbesiegbaren, jeweils nur kurze Zeit. Und auch das nicht jeden Tag. In einem von unterirdischen Quellen unterspülten Schluchtensystem machten die beiden Gruppen eigenartige Funde. Die Tonablagerungen waren schichtweise von einer rötlich-schwarzen Substanz durchzogen, die weder geologische noch planetaren Ursprungs war. Die Spezialisten konnten nicht viel dazu sagen. Es sah aus, als hätte sich an dieser Oberfläche der alten Basaltplatte, der Bodenschicht der Rinde, Jahrmillionen zuvor eine Unmenge Metallteilchen, möglicherweise einfach metallähnliche Splitter, abgelagert. Die Hypothese tauchte auf, in der Atmosphäre der Regis sei ein riesiger Eisen-Nickel-Meteor explodiert und habe sich mit Feuerkatarakten in das uralte Gestein eingeschmolzen. Die einer allmählichen Oxidation unterlegenen chemischen Verbindungen eingegangen waren und sie schließlich in der schwarzbraunen, stellenweise purpurroten Ablagerung verwandelt hatten. Die Schürfarbeiten waren bisher lediglich in einen Teil der Gesteinsschichten vorgedrungen, deren komplizierte geologische Struktur sogar einen erfahrenen Planetologen verwirren konnten. Als man Schächte bis hinunter auf den mehr als 1 Milliarde Jahre alten Basaltgrund getrieben hatte, stellte sich heraus, dass das darüberliegende Gestein trotz der weit fortgeschrittenen Rekristallisation Kohle organischen Ursprungs enthielt. Anfangs glaubten die Wissenschaftler, das sei einstmals der Meeresboden gewesen. Doch dann entdeckten sie in den echten Steinkohlenschichten Abdrücke zahlreicher Pflanzenarten, die nur auf dem Festland existiert haben konnten. Allmählich gewannen sie einen genaueren Überblick über die damals lebenden Kontinentalformen des Planeten. Nun war bekannt, dass 300 Millionen Jahre zuvor primitive Reptilien seine Urwälder bewohnt hatten. Triumphierend brachten sie die Reste der Wirbelsäule und der Hornkiefer eines solchen Tieres mit. Die Besatzung war weniger begeistert. Die Evolution an Land hatte sich, wie es schien, zweimal vollzogen. Der erste Untergang der lebenden Welt fiel in eine ungefähr 100 Millionen Jahre zurückliegende Epoche. Damals war es zu einem Massensterben von Pflanzen und Tieren gekommen, dessen Ursache wahrscheinlich eine nahe Nova-Explosion gewesen war. Das Leben war nach diesem Niedergang jedoch wieder erstanden und in neuen Formen erblüht. Allerdings ließen weder Anzahl noch Zustand der geborgenen Überreste eine genaue Klassifizierung zu. Der Planet hatte niemals säugetierähnliche Formen hervorgebracht. Nach weiteren 90 Millionen Jahren hatte abermals, doch diesmal weit von ihm entfernt, eine Sterneruption stattgefunden. Ihre Spuren waren in Gestalten von Isotopen festzustellen. Den berechneten Näherungswerten nach war die Intensität der harten Strahlung an der Oberfläche nicht stark genug gewesen, so gewaltige Verluste hervorzurufen. Umso weniger war zu begreifen, dass von da an Pflanzen und Tierreste in jüngeren Gesteinsschichten immer seltener wurden. Dafür fanden sich jeden gepressten Ton, Antimonensulfide, Molybden und Eisenoxide, Nickel, Kobalt und Titansalze in immer größeren Mengen. Da die Wissenschaftler einen Zusammenhang zwischen jenen Ablagerungen und den Ruinen der Stadt vermuteten, bestanden sie darauf, die Forschungsarbeiten fortzuführen. Das war mit mannigfaltigen Schwierigkeiten verbunden, denn das Schürfen erforderte erhebliche Abraumarbeiten. Der einzige Ausweg waren unterirdische Stollen, allerdings genossen die Leute unter Tage dann nicht mehr den Schutz der Kraftfelder. Da wurden in einer Tiefe von gut 20 Meter in einer mit Eisenoxiden stark angereicherten Schicht verrostete Metallteile von höchst eigenartiger Gestalt entdeckt, die aussahen wie Überbleibsel von korrodierten, verrotteten Elementen mikroskopisch kleiner Mechanismen. Das gab den Ausschlag, dass trotz allem weitergearbeitet wurde. Am 19. Tag nach der Landung ballten sich über der Gegend, in der die Förderungsgruppen arbeiteten, dicke, dunkle Wolkenmassen, wie man sie auf dem Planeten bis dahin nicht gesehen hatte. Gegen Mittag ging ein Gewitter nieder, das an Stärke der elektrischen Entladung jedes Gewitter auf der Erde übertraf. Himmel und Felsen verschmolzen durcheinander unablässig zuckender Blitze. Die Bäche schwollen an, stürzten die gewundenen Felsschluchten hinunter und überfluteten die Abraumstrecken. Die Männer mussten sie schleunigst verlassen. Sie fanden mit den Automaten unter der Kuppe des großen Kraftfeldes Schutz, in das kilometerlange Blitze einschlugen. Das Gewitter zog allmählich nach Westen und bedeckte als schwarze, blitzdurchflutete Wand den ganzen Horizont über den Ozean. Auf dem Rückweg zum Unbesiegbaren entdeckten die Schürfgruppen im Sand eine beträchtliche Menge winziger schwarzer Metalltropfen. Sie hielten sie für die berüchtigten Fliegen, lasen sie sorgfältig auf und nahmen sie mit ins Raumschiff, wo sie das Interesse der Wissenschaftler erregten. Aber davon, dass sie Überreste von Insekten seien, konnte nicht die Rede sein. Wieder fand eine Beratung von Spezialisten statt, die mehrmals in hitzige Kontroversen überging. Am anderen Tage stiegen 22 Männer in die Fahrzeuge, und als die Vorräte an Sauerstoff, Lebensmittel und Kerntreibstoff verstaut waren, setzten sich die mit Energobotern, dem Schreitwerfer vom Condor, mit Transportern und Robotern, darunter 12 Aktaren, mit automatischen Baggern und Bohrmaschinen vorzüglich ausgerüstete Kolonne unter Regnars Kommando in Bewegung. Die Funk- und Fernsehverbindung mit dieser Gruppe bestand bis zu dem Augenblick, da die gewölbte Oberfläche des Planeten die Anwendung der Ultrakurzwellen ausschloss. Da schoss der Unbesiegbare eine automatische Fernsehsonde auf die stationäre Umlaufbahn, die den Empfang ermöglichte. Den ganzen Tag war die Kolonne unterwegs. In der Nacht umgab sie sich, sobald sie die kreisförmige Wehrstellung eingenommen hatte, mit dem Kraftfeld und setzte tags darauf ihren Weg fort. Gegen Mittag teilte Regner Rohan mit, er wolle im Fuße fast völlig versandeter Ruinen in einem kleinen flachen Krater Halt machen, um sie näher zu untersuchen. Eine Stunde später verschlechterte sich der Funkempfang infolge starker statischer Störung. Die Nachrichtentechniker wechselten auf der anderen Wellenlänge über, die besser zu empfangen war. Bald darauf, als die Donnerschläge des nach Osten, also in Fahrtrichtung der Expedition abziehenden Gewitters leiser wurden, brach der Empfang plötzlich ab. Dem Verlust der Verbindung waren einige immer stärkere Fadings vorausgegangen. Das Sonderbarste aber war, dass sich zugleich der Fernsehempfang verschlechterte, der doch vom Zustand der Ionosphäre unabhängig war, da er von einem Satelliten außerhalb der Atmosphäre getragen wurde. Um 1 Uhr blieb die Verbindung ganz aus. Kein Techniker, ja nicht einmal die zu Hilfe gerufenen Physiker, konnten sich diese Erscheinung erklären. Es war, als hätte sich irgendwo in der Wüste eine Metallwand herabgesenkt, die die 170 Kilometer entfernte Gruppe vom Unbesiegbaren abschnitt. Als das Gewitter vorüber war und es nicht gelang, die Verbindung wiederherzustellen, entsandte Horpach, der auf seine pausenlosen Rufzeichen keine Antwort erhielt, gegen 6 Uhr 2 Aufklärungsflugzeuge vom Typ fliegende Untertasse. Das eine flog etliche 100 Meter hoch über der Wüste, das andere stieg bis zu einer Höhe von 4 Kilometern auf und diente dem ersten als Fernsehübertragungsstation. Rohan, der Astrogator, Gralef und ein Dutzend andere, unter ihnen Balmin und Sachs, standen vor dem großen Bildschirm in der Steuerzentrale und verfolgten unmittelbar, was im Gesichtsfeld des Piloten der ersten Maschine geschah. Hinter dem Schluchtenlabyrinth, über dem tiefe Schatten lagen, dehnte sich die Wüste mit ihren endlosen Dünenketten, jetzt von schwarzen Streifen überzogen, denn es war kurz vor Sonnenuntergang. In dieses schräge Licht getaucht, das der Landschaft ein besonderes, trauriges Aussehen verlieh, glitten unter der in geringer Höhe fliegenden Maschinen dann und wann kleine bis an den Rand mit Sand gefüllten Krater vorbei. Manche waren nur dank der zentralen Kegel eines seit Jahrhunderten erloschenen Vulkans sichtbar. Das Gelände stieg allmählich an und wurde immer abwechslungsreicher. Unter den Sandhügeln traten hohe Felsgürtel zutage, die ein ganzes System sonderbar gezackter Gebirgsketten bildeten. Einsame Felsnadeln erinnerten an die Rümpfe zerschmetterter Raumschiffe oder an riesenhafte Gestalten. Klüfte von kegelförmig zulaufenden Geröllhalden ausgefüllt, zerschnitten in scharfen Linien die Hänge. Schließlich verschwand der Sand vollends und machte eine Wildnis aus schroff abfallenden Felsen und Schutthallen Platz. Da und dort wandten sich tektonische Risse in der Planetenrinde, die von fern wie Flüsse wirkten. Die Landschaft wurde mondähnlich, zugleich verstechte sich erstmals der Fernsehempfang, das äußerte sich in den Schwankungen und ununterbrochenen Bildsynchronisationen. Auch die Anweisung, die Emissionsstärke zu erhöhen, nützte auf Dauer nichts. Da meldete sich die Sprechanlage der ersten Maschine, die bis dahin geschwiegen hatte. Der Pilot schrie, er höre die automatische Positionssender, mit denen das Spitzenfahrzeug der Expedition ausgerüstet war. Die in der Steuerzentrale versammelten Männer vernahmen jedoch nur die schwache und gewissermaßen schwindende Stimme, mit der Regners Gruppe rief. Die Sonne stand schon ganz tief. In ihrem blutroten Licht tauchten vor der Maschine eine schwarze Wand auf. Wolkenähnlich übereinander geschichtet, reichte sie von der Felsoberfläche 1000 Meter hoch. Alles, was sich unter ihr befand, war unsichtbar. Hätte diese knäuelförmige, teils tintenblau gefärbte, teils in violetten, rot, metallisch schimmernde, schwarze Zusammenballung nicht langsam rhythmisch auf und ab gewogt, so hätte man sie für eine ungewöhnliche Gebirgsformation halten können. FU4 an Bodenstation. Soll ich über die Wolke gehen? Bitte komm. Ertönte die gedämpfte Stimme des Piloten. Den Bruchteil einer Sekunde später antwortete Astrogator: Erster Kommandant an FU4, vor Wolke Stopp. FU4 an Bodenstation, ich stoppe, bestätigte der Pilot sofort und Rohan schien es, dass seine Stimme erleichtert geklungen hatte. Nur noch wenige 100 Meter trennten die Maschine von dem ungewöhnlichen Gebilde, das nach beiden Seiten zurückwich und auseinanderging, als reichte es bis an den Horizont. Jetzt füllte die Fläche des gigantischen, wie aus Kohle entstandenen, undenkbaren, weil vertikalen Meeres, fast den ganzen Bildschirm aus. Die Maschine bewegte sich nicht mehr darauf zu, doch plötzlich, ehe überhaupt niemand ein Wort fähig war, schossen aus der schwerfällig wogenden Masse lange auseinanderlaufende Blitze und verdunkelten das Bild, das gleich darauf in sich zusammenfiel. Noch einmal aufflackerte, von den Linien schwacher Entladung zerrissen wurde und verschwand. »FO4, FO4«, rief der Funker. »Hier FO8«, meldet sich plötzlich der Pilot der zweiten Maschine, der bisher der ersten nur als Übertragungsstation gedient hatte. »FO8 an Bodenstation, soll ich auf Bild schalten? Bitte kommen!« »Bodenstation an FO8, sende Bild!« Der Leuchtschirm bedeckte sich mit wild durcheinander wirbelnden schwarzen Strömungen. Es war dasselbe Bild, aber aus 4 Kilometer Höhe aufgenommen. Da war zu sehen, dass die Wolke als durchgehende lange Bank an dem aufragenden Berggürtel ruhte, als wollte sie den Zugang dorthin verwehren. Ihre Oberfläche bewegte sich träge wie ein starrer, steifer Brei, und von der ersten Maschine, die die Substanz wenig zuvor verschlungen hatte, konnten sie nicht die Spur entdecken. »Bodenstation an FO8, hören Sie, FO4, bitte kommen!« »FO8 an Bodenstation, höre nichts. Gehe auf Interferenzwellen. Achtung, FO4, hier FO8, bitte melden. FO4, FO4«, vernahm sie Stimme des Piloten. »FO4 antwortet nicht. Gehe auf Infrarotwellen. Achtung, FO4, hier FO8, bitte melden.« »FO4 antwortet nicht. Versuche die Wolke mit Radar zu sondieren.« »FO8 an Bodenstation«, ertönte die Stimme des Piloten, die sich in den paar Sekunden seit der letzten Meldung völlig verändert zu haben schien. »Radar zeigt rein metallenes Hindernis an. Bitte kommen!« »Bodenstation an FO8. Radarbild auf Telebild umschalten. Bitte kommen!« Der Bildschirm wurde dunkel, erlosch, glomm kurz auf und fahl blaues Licht, färbte sich dann grün und war von unzähligen funkensprühenden Ladungen übersät. »Die Wolke ist aus Eisen«, sagte oder vielmehr seufzte einer hinter Rohan. »Jason«, schrie der Astrogator. »Ist Jason hier?« »Jawohl«, der Kernphysiker schob sich zwischen den Männern hindurch. »Kann ich das erhitzen?«, fragte der Astrogator ruhig und zeigte auf den Bildschirm. Alle hatten ihn verstanden. Jason zögerte. »FO4 müsste gewarnt werden, damit er die Schutzhülle maximal ausdehnt.« »Unsinn, Jason, ich habe keine Verbindung.« »Bis 4000 Grad, ohne großes Risiko.« »Danke.« »Das Mikrofon. Erster Kommandant an FO8. Laser fertig machen. Ziel, Wolke, kleine Kraft, bis zu einem Billy Erg im Epizentrum. Dauerfeuer längs des Azimuts.« »FO8, Dauerfeuer bis zu einem Billy Erg«, antwortete sofort die Stimme des Piloten. Eine Sekunde lang geschah nichts. Dann blitzte etwas auf und die zentrale, den unteren Teil des Bildschirms auffüllende Wolke änderte ihre Farbe. Anfangs sah es aus, als wollte sie zerfließen. Dann wurde sie rot und begann zu sieden. Eine Art Trichter mit glühenden Wänden entstand, in den alle angrenzenden Wolkenfetzen, wie von einem Sog angezogen, hineingerissen wurden. Diese Bewegung brach plötzlich ab. Die Wolke bildete einen riesigen Ring und gab durch diese Öffnung den Blick auf wirre Felsgruppen frei. Nur in der Luft flog noch feiner, schwarzer, ascheähnlicher Staub.